Ja, wollen wir mal gucken, ob das jetzt gut geht. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so einer hier, die anderen da. Ich bin heute in München und ihr seid in Berlin und ihr sitzt auch noch in einem anderen Raum. Ich habe hier so überall diese blöden Kabel, ich kann seit 2 Tagen nicht schlafen, in der Hoffnung, hier geht das WLAN und so. Und wir machen heute eine Baywatch Berlin Aufzeichnung aus 2 verschiedenen Städten an einem stressigen Tag zu einer ungewöhnlichen Tageszeit. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht.
Ja, wir sitzen hier in so einer Besenkammer, das ist unfassbar, weil Studio Bummens beschlossen hat, also die machen anscheinend schon so eine Abstufung,
ja,
welcher Podcast richtig
Hierarchie
gut ist.
Ja.
Und gewonnen hat Kurt Krömer, der zusammen, glaube ich, mit Micky Beisenherz da jetzt gerade was voll labert.
Wie, jetzt ist auch noch Micky Beisenherz das Arschloch
oder
da.
Tommy Schmidt, einer von den zwei.
Nee, Tommy Schmidt war schon.
Verwechsel die immer.
Ja, es ist Micky Beisenherz wahrscheinlich.
Genau, Micky. Und dann hieß es so, ja, hier Baywatch, ihr könnt mal hier in die Besenkammer. Jetzt sitzen wir da im Pfeifes Rumpelkammer. Und ja, also bewegen ist nicht.
Ja, also ich habe mir eigentlich gehofft, dass ihr mein Fels in der Brandung seid, mein Ruhepol, meine Stabilität und meine aufgeschreckte Reisenervosität, die ich irgendwie heute hatte, die ich auch gestern Abend schon hatte, dass ihr die so einfangt und mir Kraft gebt, um mich zu fokussieren auf diese wichtige Aufgabe, hier den Podcast hier voll zu labern.
Ja, du bist
aber
ja unser Außendienstleister irgendwie, ne? Du bist quasi beim Kombi bist du durchs Land gefahren, weil du Arbeit ranschaffen musst. Ne?
Genau, ich
die
bin
Penunzen holen.
Genau, ich bin mit meinem privaten PKW bin ich unterwegs als Außendienstmitarbeiter der Florida. Ich bin auf Montage in München. Ich bin hier schon in der Bavaria Filmstadt, so nennt man das, glaube ich. Und da sind unsere Studios, in denen wir Joko und Klaas gegen ProSieben aufzeichnen. Und das wird heute wieder stattfinden.
Ich habe da eine Frage an den Prominenten.
Na dann.
Oh. Hier ist leider kein Knopf. Ist nicht drauf, Pfeife, Arschloch.
Ja.
Flieg's raus.
Fragen an den Prominenten.
Folgende Frage habe ich, Klausi. Du bist ja, hast ja gerade erzählt, du bist gerade in ProSiebenhausen und also wahrscheinlich später heute am Tag. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Mittwoch, Mittagspausenzeit, 13 Uhr. Und später am Tag wirst du praktisch ja die erste Aufzeichnung haben mit Joko gemeinsam gegen ProSieben antreten. Ausstrahlung ist wann, Schmitty? Irgendwann. So, und jetzt kommt meine Frage an den Prominenten. Das ist ja ein großes Spektakel, ne? Es sind ja auch, glaube ich, 5 Sendungen dann am Stück. Alle 2 Tage, nehme ich an, wird eine neue Ausgabe aufgezeichnet. Ihr seht euch einem übermächtigen Feind, einem übermächtigen Gegner gegenüber. Ne? Ein ganzer Sender mit all den Möglichkeiten, finanziell, aber auch in der Manpower. Und ich frage mich, Klaas-Hoffer Umlauf, wie bereitest du dich auf diese Show vor?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
Dankeschön, Schmidt.
Du bist so ein Penner.
Nein, also ich habe da jetzt, also hol auch ruhig mal richtig aus. Also führ uns mal durch mit allen Details.
Ich kann dir mal was sagen, wenn du auch nur einen Hauch, eine Ahnung hättest, was das überhaupt für eine Sendung ist, über die du da so überheblich formulierst.
Moment, Schmidt, habe ich die falsch zusammengefasst?
Gar nicht. Also es ist perfekt zusammengefasst.
Dankeschön.
Exakt,
das
genau.
So,
ich
sage
jetzt trotzdem nochmal. Ja, aber jetzt nochmal, auch du, Schmidt, ja. Es gibt in eurer Kritik, die da sich so langsam auf dicken Teppichen anschleicht, gibt es ein immanentes Problem. Denn
was
zischst
du denn jetzt
Sendung,
hier so hoch, Klaas? Ich mache jetzt mal so, wie Klaas immer mit dir redet, Schmidt. Nee, warum schreist du jetzt? Ich habe doch eine ganz normale Frage gestellt. Mhm. Die kann man doch beantworten.
Ja.
Warum kommt denn diese Schärfe hier rein? Wo kommt denn jetzt
also,
diese Schärfe ins Gespräch?
Ihr sitzt da in der Besenkammer, hat schon 3 Weizenbier getrunken und ich muss hier arbeiten.
Herr also, Völler, warum kommt denn diese Schärfe ins Gespräch?
Ich will euch mal sagen, dass ich in der Natur der Sache mich überhaupt gar nicht, wenn auch vielleicht, ich kann mich physisch vorbereiten, ich kann also
ja, und wie genau?
mich körperlich vorbereiten, ich kann
warum
noch
jetzt
mal
so hypothetisch?
Allgemein wissen. Naja, weil es eine Sendung ist, in der ich Kandidat bin. Ich darf hier gar nichts wissen. Ich weiß nicht, wer zu Gast ist. Ich weiß nicht, was für Spiele auf mich zukommen. Und ich bin nicht mal der Moderator. Wenn du die Sendung auch nur einmal gesehen hättest in den letzten 25 Jahren, dann wüsstest du, dass man sich da gar nicht drauf vorbereiten kann.
Das also klingt ja so, ja, Klaas, als würde jeder Olympionike, der noch zu Olympia fährt, erst
der weiß
mal
doch,
so
was er macht vorher. Der weiß
sitzt.
Doch, was er machen muss.
Ja, und du kannst doch
nein,
vorbereiten,
Schmitty,
mental,
du gehst hier in den falschen Fall. Pass auf. Also
das stimmt doch überhaupt nicht. Denn Olympionike hat doch eine einzige Sportart, die er gut kann,
recht.
Die er seit Kindesbeinen trainiert und irgendwann bei Olympia ankommt. Natürlich geht er jeden Tag zum Training.
Aber du bringst ja so ein Argument,
auch, wie er was machen muss.
Als wäre es ja egal, weil du ja gar, du bist ja nur ein Teil davon. Du bist ja quasi nur Kandidat in der
nein.
Show. Deswegen musst du dich nicht vorbereiten.
Also,
Klar. Ich kann mich nicht vorbereiten.
Also du könntest, also wäre das zum Beispiel eine schlechte Vorbereitung für die Sendung, wenn du nochmal ganz viele Zeitungen liest und wenn du zum Beispiel den Brockhaus nochmal lesen würdest. Wäre das eine schlechte Vorbereitung?
Auch da zeigt sich mal wieder, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt von dieser Sendung. Zeitung lesen, das stört, das belegt wertvolle Kapazität im Gehirn für die Sachen, die ich hier können muss. Aber ich kann auch mal alle Scooter-Songs mehr anhören, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich über das Gesamtwert von Scooter als Beispiel jetzt Bescheid wissen muss, als dass ich jetzt abgefragt werde, wie nochmal irgendwie, wer jetzt nochmal den Bundespräsidenten wählt.
Ja, du könntest auch ein paar Torten an die Wand werfen zum
Beispiel,
Training.
Ja.
Also man muss ja gewappnet sein.
Oder du könntest mit so einem Reissack dir vorher mit Tape in deiner Garderobe so ein Spielfeld abtapen und dann gucken, dass du immer, dann ruft so ein Trainer von dir rein, extra ein JKP7-Trainer, ein Joko und Klaas gegen Pro7-Trainer, der sagt dann F3 und dann schmeißt du den Sandsack genau dahin. Und dann gibt's extra einen, der sieht so ein bisschen aus wie Mario Basler und der verhindert dann, dass du den da reinschmeißen kannst.
Also,
und so könntest du jetzt zum Beispiel üben.
Ich könnte auch, um mich vorzubereiten, einfach um also körperliche Kraft aufzubauen, könnte ich dir auch regelmäßig bei uns in Berlin ein Puzzle in die Brille schlagen. Das würde mich wahrscheinlich auch in die physische Grundkonstitution bringen. Ach so, das geht ja für euch beide mit euren Nasenfahrrädern. Also auch gern beidhändig. Wenn ihr euch ein bisschen nah zusammenstellt, schaffe ich mit einer Faust 2 Brillengläser.
Also das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, Schmidti, dass ich mit so einer harmlosen Frage jetzt für so viel.
Ich glaube, er ist angefasst, weil er einfach selber sich so hilflos vorkommt.
Wie heißt
er
das?
Wird sich gern so krass vorbereiten auf die Sendung und er hat einfach keine Parameter, die ihm da weiterhelfen. Ne?
Schmidt versteht mich. Ich stehe da ohnmächtig davor.
Komplett.
Ja, verstehe.
Ja, mir wurde mein ganzes Handwerkszeug als Vorbereiter aus der Hand genommen, weil es gar nicht funktionieren kann.
Werdet ihr Stephen Gatchen diesmal zuhören, wenn er die Regeln erklärt? Das ist ja die große Frage, die bei der Staffel steht.
Oh Mann,
ne?
Ey, jetzt habe ich mich, ich hatte diese Aufregung, das habe ich, erzähle ich gleich die Antwort auf die Frage, aber ich habe diese Aufregung, diese Unruhe, diese Nervosität, die hatte ich jetzt den ganzen Tag und wie gesagt, wie ich ja auch schon gesagt habe, auch gestern Abend schon in mir und wenn ihr mir mal zuhören würdet und wenn ihr richtige Freunde wärt, dann würdet ihr so einen Scheiß nämlich gar nicht machen, mich direkt dann immer noch so gemein anpieksen, dass ich hier ausflippe und mich dann noch schlechter fühle. Ich wollte von euch Geborgenheit, ich wollte in eure Arme aufgenommen werden und ihr sollt mir praktisch ein Zuhause, ein Hort der Sicherheit sein. Und was ihr gemeinen Schulhofmobber macht, ist auf meine Dünnhäutigkeit noch einzupieksen mit euren kleinen Mobbing-Bully-Pieksfingern.
Ja.
Und würde es vielleicht sinnvoll sein, dass du dich nochmal mit Joko absprichst, wer welche Stärken hat, damit ihr da nicht so lange diskutieren müsst, wenn die Kamera läuft?
Was sind denn deine Stärken, Klaas? Ich liebe es, dass er nur über eine Kamera zugeschaltet ist und man ihm so richtig auf den Zwirn gehen kann.
Deswegen trauen wir uns mehr.
Was sind denn deine Stärken?
Weil du hier diesen Raum nicht mit Wut verpesten kannst. Und du kannst auch nicht mit der Webcam mit einer Banane hauen. Das geht nicht, Klaas. Das geht nicht. Das kommt bei uns nicht an.
Nächstes Mal, das wird kalt serviert. Ich werde mich jetzt gleich beruhigen, weil ich den Entschluss gefasst habe, der mich irgendwie befriedigt, dass ich in irgendeiner Situation, wo Thomas da wieder mit so telefonierend über den Hof läuft und irgendwie vertieft ist in sein wichtiges Gespräch, dann komme ich von hinten angesprungen und würg dich oder so.
Ja, aber das ist
bereite ich mich jetzt drauf vor, das stelle ich mir jetzt schon so richtig vor. Weil mich das schon befriedigt.
Das wird ja die nächsten 2 Wochen nicht passieren und weiter denke ich gar nicht.
Denkste.
Was sind denn jetzt deine Stärken und was zeichnet Joko aus in dieser Sendung?
Meine Stärken ist Selbstbeherrschung. Absolute Impulskontrolle.
Und wirst du wieder müde
cool
nach einer Stunde, Klaas? Und
ja,
willst dann eigentlich
natürlich.
Ins Bett?
Na klar, ich bin um 6:30 aufgestanden, natürlich bin ich müde. Das geht heute Abend wieder, weiß ich nicht, bis 9 Uhr in der Nacht.
Ja.
Muss ich das wieder aufzeichnen und natürlich werde ich nach einer Stunde erste körperliche Ermüdungserscheinung haben und dann wäre es schön, wenn wir ein Außenspiel haben, damit ich an die frische Luft komme, um nochmal irgendwie aufzuwachen. Das kann schon mal sein, aber ich werde mich zum Gähnen von der Kamera wegdrehen.
Ja, und wenn du da so gähnst und so, bist du dann eher so ein Typ, der dann irgendwie so freidreht und so überzwerch wird? Oder bist du einer, der schlechte Laune kriegt und so ein bisschen Steven dann abkanzelt, sagt, komm jetzt, das haben wir jetzt dreimal gehört, Joko jetzt, also kriegst du schlechte Laune oder gute Laune, wenn du sehr wenig geschlafen hast?
Ich sag dir jetzt mal was, ich breche diesen Podcast hier gleich ab.
Okay, wir lassen das jetzt mal. Ich habe aber noch eine Frage an den Prominenten. Wenn, also jetzt war jetzt letzte Woche ein paar Mal so beim Podcast, der dauert ja so eine Stunde etwa, dass du da pipi musstest.
Ich war schon auf Klo.
Wie ist das bei Joko und Klaas gegen ProSieben? Weil das dauert, glaube ich, 3 Stunden, wenn du da mal pipi musst.
Also jetzt war ich schon und ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ja? Es sind wahrscheinlich ganz viele für mich gar nicht fassbare Sorgen, die ich so habe.
Ja.
Die fangen also damit an, dass ich dann denke, habe ich alle Kabels mit? Muss ich dann hier selber alles aufbauen? Und jetzt habe ich in meiner Garderobe, muss ich dann diesen Laptop aufklappen und hier das anmachen.
Für den Podcast und
so.
Meinst du?
Ja, das hat mich alles so gestresst hat schon, dass ich diesen ganzen Mumpitz hier rum so rumnehmen muss und aussehe wie einer von einer so aus der Computerabteilung, der hier irgendwas hier regeln muss, stört mich alles.
Da hast du die ganzen Knöpfchen und Kabels und so hast du jetzt selber zusammengelötet da?
Ihr sollt jetzt aufhören, mich zu ärgern.
Nein, das ist doch gar nicht, mich interessiert das nur. Also das machst du dann schon selbst auch.
Okay, Themenwechsel. Der Eurovision Song Contest wird dieses Jahr ein letztes Mal von Peter Obern begleitet.
Richtig, ja.
Der ist, glaube ich, ist eine Legende. Ich glaube, alle Baywatch Berlin-Hörer und Hörerinnen kennen gar keinen ESC, ohne dass Peter Obern das kommentiert, ne? Dass der uns nochmal sagt, was sieht man da jetzt in dem Einspieler, wofür stehen diese 7 Millionen Farben, die so grafisch durch irgendeine Kleinstadt gezwirbelt werden, warum schlägt einer ein Rad und warum rasselt einer so bedeutungsschwer? Und
wie spricht der so, Jakob?
Der redet so, warte, ich muss versuchen. Nee, kann ich gar nicht. Ich muss mich erst wieder reinhören, Schmidt. Tut mir leid, ich kann es nicht machen.
Sag doch mal Klaas an, der ein bisschen übermüdet ist, wie er heute Abend kommt er in die Show und du bist der Ansager Peter Urban.
Es ist, also du bist ein unsympathischer Zündler.
Muss ich mach gar nichts, ich will nur hier.
Nee, da wird dir schon eine Brücke gebaut Richtung sympathischer Schmitti, aber du fährst mit deinem halb kaputten Hassgefährt, fährst du rückwärts wieder über die Brücke auf deine Insel des Ärgerns zurück, du Wichser.
Ich möchte jetzt über Peter Obern reden.
Der
also
ist auch ein
Peter
Wichser.
Obern ist, die, ist doch kein Wichser, klar, ich bitte dich.
Ja, ich bin.
Jetzt musst du das zurücknehmen.
Du bist auch ein Wichser, Jakob.
Okay, dann ist wenigstens demokratisch. Also, Herr Obern, lieber Wichser, also von Wichser zu Wichser. Wir wollen erstmal sagen, dass uns das leid tut, dass Sie den Grand Prix da nicht mehr moderieren, kommentieren. Ne?
Mhm.
Wie steht ihr aber zu Peter Obern? Habt ihr zu dem Gefühle? Weil ich muss sagen, Peter Obern. Ja, wenn ich seine Stimme höre, dann kommen in mir wirklich so richtig tolle Grand Prix-Gefühle auf, weil ich das ja, wie du ja auch, Schmitti, weil Klaas, du kannst es ja nochmal einordnen, wahnsinnig gerne schon.
Ja, ich finde Grand Prix durchaus auch immer sehr sehenswert. Ich habe seitdem noch eine ganz besondere Beziehung dazu, weil das hab ich ja euch, glaube ich, schon mal erzählt, weil mein guter Freund Ali, den ja mal als, das ist ja ein Komponistenwettbewerb, darf man nicht vergessen. Ne? Es geht ja gar nicht so sehr um die Performer, sondern es ist ein Komponistenwettbewerb. Das heißt, die Leute, die die Songs schreiben, denen gebührt eigentlich all die Anerkennung und all das. Und deswegen hat mein Freund Ali damals mit Conchita Wurst mal den Eurovision Song Contest gewonnen.
Ja, leider fürs
und,
falsche Land.
Fürs falsche Land, ja, für Österreich. Aber trotzdem habe ich mich da sehr drüber gefreut und seitdem habe ich nochmal mehr ein persönliches Verhältnis dazu, weil ich so das gedacht hatte, ich habe so das Gefühl gehabt, Ali ist jetzt Weltmeister oder so.
Das ist ja auch im Grunde
so.
Rise like a Phoenix hat er geschrieben.
Genau, Musikweltmeister war der und deswegen fand ich so, ich kriege immer Peter Obern durcheinander mit diesem Adelsexperten Rolf Seemann-Eggebrecht, die reden nämlich so ähnlich. Und jetzt immer wenn dann so Krönungen sind von jetzt demnächst kommt die Krönung von Prinz Charles oder aber auch irgendwelche Hochzeiten, royale Hochzeiten, dann kommt immer Rolf Seemann-Eggebrecht und der weiß, wie die alle heißen. Also die ganzen Lords und Ladies und auch die, die man jetzt nicht jeden Tag in den Zeitungen sieht, der weiß, wie die alle zueinander stehen und kann dann so dieses Schaulaufen da ganz gut kommentieren. Und das macht er in einer ähnlichen Weise wie auch Peter Urban, der... Und das ist, glaube ich, vielleicht das Gute daran, schon erkennen lässt, dass hier teilweise kuriose Aufführungen vor den Augen der Milliarde Zuschauer und Zuschauerinnen stattfinden. Er nimmt es ernst genug, finde ich, und hat so eine schöne Freude daran, lässt aber hier und da auch mal durchblicken, dass er das jetzt selber vielleicht auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig findet, wenn da jetzt einer zum Beispiel statt einem Hut eine Diskokugel auf dem Kopf hat und immer nur so Laute von sich gibt. Ja. Und das ist dann das Lied.
Was ich halt toll finde an Peter Obern ist, dass er gar keine journalistische Distanz zum deutschen Beitrag hat und dass er wirklich immer ganz hörbar und ganz hörbar enttäuscht ist, dass es wieder gar keinen Punkt gab. Mhm. Und dann sagt er immer sowas wie, und das war natürlich nicht verdient für unseren tollen deutschen Beitrag, leider kein Punkt. Oder er sagt auch so herrliche Sachen, dann kommt wieder irgendwie so ein richtiger Dreck aus Deutschland und dann sagt er, und jetzt heißt es Daumen drücken für die Gruppe Five aus Deutschland. Herrlich, oder?
Aber es ist richtig begeistert. Werden die nochmal, da werden doch immer, also mittlerweile diese Auswahlverfahren, also ich habe das immer noch nicht so richtig kapiert. Will da kein richtiger Musiker hin? oder ist das verboten, dass da also erfolgreicher, es wäre doch also schlau, bei der Nationalmannschaft sagt man doch nicht, keine Ahnung, jetzt ist Fußball-Weltmeisterschaft,
da schicken wir
irgendwie den VfB Oldenburg hin und mal gucken, was passiert. Sondern da würde man ja schauen, wer ist der Beste, Erfolgreichste und der macht das dann als Abgesandter des Landes. Warum nehmen wir nicht einfach, gucken wir nicht einfach, wer ist der beste, erfolgreichste Sänger oder Sängerin und die müssen dann dahin? Warum sind es irgendwelche Leute, die man selber auch im eigenen Land noch nie gesehen oder gehört hat? Wie kommt es zustande?
Also es ist wirklich, machen wir uns nichts vor, wenn jetzt, ohne dass man den Qualitäts, darüber reden, über die Qualität, aber natürlich, wenn Rammstein da auftreten würde, würden die das krass, Ding gewinnen.
Ja. Mega. Ja, das wäre doch gut.
Das wäre gut, aber
ich verstehe,
die haben ja gar keinen Bock drauf. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich verstehe Rammstein, dass das nicht in ihr künstlerisches Konzept passt. Aber ich dachte gerade zum Beispiel an so einen Sido. Ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland.
Ja, warum, aber das warum? Nützt uns ja nichts. Andockbar sein, international. Ne? Ja, also recht, ja. Die Punkte aus Deutschland fließen ja nicht dem deutschen Künstler zu.
Ja, aber man muss vor allen Dingen auch, also aber jetzt so Bands, wo man das Gefühl hat, die haben sich extra dafür gegründet. Also jetzt geht eine Band dahin, die heißen Lord of the Lost. Mhm. Das ist so ein bisschen, ein bisschen wie Rammstein, nur fröhlicher angezogen. Mhm. Könnte
in
man
Rot.
Sagen.
Rammstein in Rot.
Ja, so. Und da hat man doch das Gefühl, die sind just für diesen Eurovision Song Contest überhaupt erst als Band zusammengekommen, oder wie ist das?
Also klar, ist eine Frage. Du bist ja ein super talentierter und sehr erfahrener Moderator.
Ist gar kein Gift.
Ein sehr erfahrener und routinierter und gleichzeitig auch sehr talentierter Witzeerzähler. Und wenn jetzt angenommen, es gibt einen Witz-Contest in Rumänien.
Ah, gut.
Und man würde dann sagen, so für Deutschland fährt jetzt da Klaas hin und misst sich da mit
den. Nein, schlimmer noch, Schmitti, vorher müsste Klaas im Raum oder auf der Bühne mit so ein paar anderen Idioten aus Deutschland vorwitzen. Mhm. Und dann würde eine völlig krude Jury bestehend aus, im Grunde würde Barbara Schöneberger entscheiden, ob Klaas dann nach Rumänien
für uns
fahren darf.
Ja, das müsste man natürlich ändern. Also, natürlich
die Demokratie erstmal abschaffen direkt.
Ja, also man müsste jetzt diese Vorauswahl, das müsste dann natürlich in dem Fall, das ist, also wenn man sich jetzt aus denen, die man alle sowieso nicht kennt, ja klar, macht man dann noch ein Bohai drum.
Aber Klaas, du würdest da stehen neben Slatko. Ross Anthony.
Ja, nee, würde ich dann
nicht
machen.
Anwitzen. Ja, das würde
ja nee, genau, das würde man dann nicht machen. Man müsste dann in so einem Fall, müsste man diese Vorauswahl also beenden und man müsste das Gefühl haben, man wird da hingeschickt, wie so ein, wie soll man sagen, wie so einer, der jetzt zur ISS geschickt wird oder so, dass das ganze Land hinter einem steht.
Ja, mit dem tödlichen Witz im Köfferchen.
Ja.
Und das ist auch nur ein extra komponierter Witz, nur dafür, für Rumänien. Unser Witz für Rumänien.
Aber man kennt das doch, wenn man dabei. So einen deutschen Astronauten hat, der dann so losgeschickt wird, dann sind alle dafür, dass der da seinen Astronautenkram gut macht.
Dass
und so eine Stimmung müsste eigentlich sein. Ja, sowas.
Aber jetzt stehe ich ja auch.
Wenn das, also praktisch meine Eitelkeit, ich glaube, das ist das Ding. Man muss halt gucken, dass die Eitelkeit genügend befriedigt wird. Ja. Weil das ist ja jetzt nicht so. Man ist halt der Blödmann, der nach Rumänien fährt und seine Witze vorträgt. Aber wenn mir jetzt als, ich bin ja nun auch als Künstler, der ich ja nun bin, bin ich natürlich auch total empfänglich für so Schmeicheleien und sowas.
Ja.
Man müsste das halt irgendwie hinkriegen, dass man so eine Atmosphäre schafft, dass derjenige wie so ein Volksheld dahin gebracht
wird. Ja, genau.
Nicht erst, wenn man gewonnen hat, sondern sowieso schon. Und das ist ja eigentlich total leicht. Da kann ja hinter vorgehaltener Hand das ganze Land sich trotzdem drüber totlachen. Aber dass man diesem einen Menschen, der dann dahin muss, dass man dem so das Gefühl gibt, das ganze Land steht hinter ihm und er macht jetzt das Allerwichtigste überhaupt. Das ist doch bei vielen total möglich, indem man den einfach da so hinlobt. Das würde bei mir funktionieren.
Aber dann hätte man die erste Hürde hätte man geschafft. Ne? Ja. Du würdest dich in Zug setzen und dahin fahren.
Oh, ich bin hyped.
Aber Würdest du dann, also dann musst du auch, obwohl du ein gestandener Moderator bist, der äußerst talentierte Witze erzählt.
Warte, wir stellen uns das kurz vor. Peter Obern würde sagen.
Hör jetzt auf, mich jetzt da so gemein zu framen. Jetzt, ich habe mich jetzt schon eingelassen auf dein krankes Gedankenexperiment, aber jetzt hör auf, die ganze Zeit mich so subtil zu beleidigen.
Nein, das geht auch weiter noch.
Also, genau, wir stellen uns kurz vor. Peter Obern sagt dann.
Ich zünd dich an, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich sag's dir. Du machst
und jetzt heißt es Daumen drücken. Glashäufer Umlauf aus Oldenburg hat einen tödlichen Witz im Gepäck. Die handelnden Figuren, eine Katze und zwei Ostfriesen. Daumen drücken und die Lachmuskeln angespannt. Glashäufer Umlauf mit der 27.
Ja, hallo, mein Name ist Glashäufer Umlauf aus Oldenburg und ich wohne aber mittlerweile in Berlin und der Witz geht folgendermaßen. Woran merkt man, dass ein Ostfriese in ein Haus eingebrochen ist? Genau, die Katze ist vergewaltigt und die Mülleimer sind leer gefressen.
Sehr gut, Glas. Das läuft.
Das ist nah am tödlichen Witz.
Also es reicht für Top 10.
Müsste Klaas den Witz an Schmidti, weil du wolltest das gerade nochmal ausmalen, müsste er den auf Englisch erzählen oder darf er in der Muttersprache?
Nee, das da wollte ich gar nicht hinaus, aber als das ist jetzt keine Provokation, ne? Aber als gestandener Moderator, der eine Karriere bereits schon irgendwie aufgebaut hat, warum musst du dir überhaupt den Stress geben, dich vergleichen zu lassen und bewerten zu lassen?
Ja.
Von nicht weil nur von deinem Publikum, das dich kennt, das irgendwie mit dir groß geworden ist und dich auch eingeschaltet hat absichtlich, sondern du machst dich vergleichbar mit Comedians aus Schweden, Finnland.
Ja, und irgendwelche Arschlöcher aus England, die sind dann da gar nicht offen für.
Ja, da muss man einen sportlichen Ehrgeiz entwickeln und wie gesagt, es hängt sehr von der behaupteten Atmosphäre ab, die mir so vorgespielt wird von den Medien zu Hause.
Ja.
Das würde mich also motivieren und vielleicht kriege ich ja nochmal, so im Alter kann ich mir auch vorstellen, dass ich dann zur Midlife-Crisis die große Sinnfrage stelle und dann kriege ich nochmal so eine Art Extra-Ehrgeiz und will mich irgendwie so beweisen, weil ich das Gefühl habe, das führt jetzt alles nirgendwo hin und irgendwie kriege ich so eine Krise, ne? Wenn man dann so mit 40, ich habe immer nur was moderiert, jetzt will ich immer was machen, was in die Geschichtsbücher eingeht und so und dann kriege ich so ein Joey Kelly-Ding. Ja. Dann habe ich so ein Hemd an, wo vorne Taxofix draufsteht oder so und dann will ich mich noch mal so spüren, auch in all
jetzt
der Kritik.
Ich glaube, das wieder erzählt, sein. Dass er nicht zum ESC darf.
Aber Klaas, dürften Schmidti und ich dann mitreisen in der Green Zone und da dir die Daumen drücken?
Naja, guck mal.
Oder dürfen wir den Witz mit dir komponieren?
Ja, was soll man denn mit euch sonst machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr, also jetzt mal unter uns, unter
wir können
uns
aber auch überlegen, wie der visuell aufbereitet wird. Weil wie so praktisch die Bühnenshows, wenn du auf die Bühne
im Wasser,
kommst.
Na klar. Im Wasser.
Im Wasser, ja, im Wasser, ja, auf jeden Fall.
Jakob, Thomas, wir finden irgendwas für euch, wie immer. Das ist natürlich wie immer. Irgendwas werden wir finden, wo ihr auch was zu tun habt und wo ihr dann auch sagen könnt, ich muss dahin zur Arbeit und so wie wir das jetzt eben auch machen. Deswegen ist es natürlich eine Position aus der heraus, das ist natürlich schon witzig, ne? Dass ihr so, ich sag mal, so ein bisschen das Gefühl habt, ihr habt so eine Art Sonderstellung und schaut so ein bisschen von außen auf mich als so der Witzeerzähler, der Moderator, ne? Wo ihr natürlich wisst, dass ihr.
Wir hätten da auch viel Ärger mit. Wir hätten
da
auch viel Ärger mit der Nummer.
Weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich nehme euch praktisch dann auch da mit.
Okay.
Und wir werden irgendwas finden, wo wir dann sagen können: hier, das schreibt das mal auf sein Namensschild, dann freut er sich.
Klar, ich kann dich beruhigen. Also, Pfeife handelt und Konsti, die handeln auf jeden Fall in deinem Sinne. In dem Moment, wo du weg bist, kommen wir in die Besenkammer. Glaubst du ja nicht, dass der Krömer eine Chance gehabt hätte, wenn du hier gewesen wärst?
Das stimmt, das muss man wirklich sagen.
Es ist einfach Fakt.
Das stimmt.
Ja, das stimmt, ja. Aber der Krömer ist auch mein bester Freund, insofern ist das nicht in Ordnung. Das ist mein bester Freund, ja. Vielleicht mache ich einfach mit dem dann in dem großen Studio einen Podcast und dann, aber es läuft ja gerade so ganz gut. Mit uns dreien, ne? Habt ihr auch den Eindruck, so gerade die erste halbe Stunde, die war ja geprägt von Anerkennung und
ich habe nichts Gegenteiliges
Respekt.
Gehört. Du?
Aber jetzt
also solange das Schmidti, hör mir mal zu, Schmidti, solange, wie ich so den Eindruck habe, so wie das in der ersten halben Stunde hier lief, dass man also wirklich so ein ganz respektvolles Miteinander hat und was so richtig Spaß macht, indem man sich auch gegenseitig mal hilft und so weiter, solange ich den Eindruck habe.
Ohne lästige Kritik.
Ohne lästige Kritik ist doch dieser Podcast von der Weiterexistenz überhaupt nicht bedroht. Also solange ich den Eindruck habe, dass das hier alles wunderbar läuft.
Wird völlig vergessen, dass es meine Frage war.
Wer denn ich, in Frage zu stellen, ob wir das hier noch weitermachen. Wer wäre ich denn,
jetzt
solange
ich
das
mal
so
zusammen,
toll
Schmitty.
Läuft hier?
Reiß dich mal zusammen, zurück ins Glied. Ich nehme jetzt nochmal den roten Faden auf und versuche den Zuhörern irgendwie ein nachvollziehbares Erlebnis hier zu gestalten. Frage 1.
Wie bereitest du dich vor?
Ist unser Witz für Rumänien eine denkbare Fernsehsendung?
Denkt
euch da mal ganz kurz rein. Es kommen wirklich aus ganz Europa kommen Comedians und witzige Leute und die haben eine ganz bestimmte, vielleicht haben die nur eine Minute.
Warte mal. Irgendwas klingelt da.
Gibt's das
wollte
schon?
Das gab's mal fast. Wollte das nicht Böhmermann mal irgendwie machen?
Nee, der hat das gleich im EU-Parlament irgendwie. Das war so ein Ministerrat aus Comedians.
Ja, auch gut.
Ist ja, wo man das macht, ist ja egal.
Er war ein Riesenerfolg.
Berlusconi seine Gags erzählt oder wer auch immer.
So, und die zweite Frage ist letztendlich ganz klar, also ab 2024 ist Peter Obern dann weg und wer kann ihn beerben aus eurer Sicht? Gibt es Leute, wo ihr sagt, die könnten das mit dem gleichen Feuer, die sich auch wirklich beschäftigen mit den
Stefan Niggemeier könnte das machen.
Ja, kennt er sich auch so aus mit dem ESC?
Der ist ein Riesen-ESC-Fan. Ich habe mal zusammen mit dem vor ein paar Jahren mal den ESC mir mal angeschaut und wir haben das, also ich glaube, er hat es dann aufgeschrieben am Ende, weil das ja so damals zumindest das Mittel der Wahl war, aber mittlerweile hat er auch, oder ganz lange und jetzt wieder einen Podcast, der auch gut ist mit Sarah Kuttner zusammen. Und ich glaube, der könnte das. Ich glaube, der müsste sich hier und da vielleicht auch zur Zurückhaltung mahnen, damit er noch der neutrale Kommentator bleibt und also nicht so ausflippt vor Freude, weil er das sehr doll liebt.
Also egal, wie es ausgeht, ich finde, alle Bundesländer müssen einen als Kommentator vorschlagen und dann in einen großen Wettbewerb.
Ich habe auch einen Vorschlag. Der ist ein bisschen exotisch erstmal auf den ersten Blick, aber wenn man drüber nachdenkt, dann gewinnt der an Sinn. Matthias Mangiapane.
Oh, ja, Schmitty, das ist gut.
Weil der würde sich auch irgendwie über
der würde sich ärgern.
Der würde sich so ärgern, dass der.
Aber kann er das nicht zusammen mit Stefan Niggemeier machen?
Also ja, das zum Beispiel.
Dass Niggemeier so ein bisschen die, sagen wir mal, die seriöse Fläche bietet und dass Mangiapane dann immer so ein bisschen dazwischen schreit, wenn es gerade zu dröge wird.
Ja, das wäre eine Idee.
Sein Mann Hubert muss mitkommen, Schmitty. Dass dann der
Kann
Hubert
das
muss
zu dritt jetzt machen.
Ja, weil Hubert sagt dann, das hat mir gut gefallen. Hubert, nein, das war beschissen. Hubert, nein. Also, jetzt reicht Hubert. weil sonst regt sich ja nur bei seinen Hubert so auf. Also das fand ich jetzt ganz schön. Hubert, nein, das war beschissen. Hubert.
Ich stelle mir auch vor, wie man so in die Sprecherkabine schneidet, wo man dann erwartet, dass der Sprecher so zuwinkt in die Kamera und der sitzt da einfach und hat schon die Pfanne heiß, ne, und den Kaffee offen, bevor es überhaupt angefangen hat, weil ihm irgendwie die Titelmelodie nicht gefallen hat. Ne?
Also wir nominieren Matthias Mangiapane und Stefan Niggemeier. Aber wie gesagt, es muss ein Contest geben, wer es macht. Alles andere ist Quatsch. Und da müssen die so als Aufgabe verschiedene Sachen bekommen, Szenen, die sie vorher nicht kennen, die sie dann gut kommentieren müssen. Das würde mir gefallen, da den besten
aus aller Welt. Dinge.
Ja, genau.
Ja. Ja, vielleicht kann man in die Ausbildung gehen, so in diese Greenscreen-Hölle bei RTL.
Mhm.
Das habe ich ganz am Anfang mal vor, ich weiß nicht, wie lange ist das her, vor 15 Jahren oder sowas, haben die mich mal gefragt, ob ich in so ein Greenscreen gehen will für RTL, für so eine Sendung. Und dann habe ich, da gab es glaube ich 800 Euro für oder sowas. Und
so
dann habe ich gesagt, ja, richtig viel. Dann habe ich gesagt, ja klar gehe ich dahin für 800 Euro. Ne? Selbstverständlich, wo muss ich mich anmelden? Und dann habe ich auch gar nicht nach dem Thema gefragt, weil mir das egal war. das muss ja nicht immer zwangsläufig zu den Prominenten passen, sondern das kennt man ja aus diesen Sendungen da, Chartshow oder so, ne, wo dann so Prominente halt immer so reingewuscht werden.
Mhm. Da geht's auch mal schnell zwischen zwei Liedern um einen Nahostkonflikt. Hauptsache, da hat Ross Anthony was zu erzählen, ne?
Ja, oder eben in dem Fall ich. Und dann kam ich da hin und das ist dann so ein öseliges Studio hier irgendwo in Berlin gewesen und so. Und da ist dann wirklich in so einer Ecke, ist dann ein Greenscreen, also so eine grüne Rückseite, wo sie dann nachher das Video so drauf projizieren können. Da steht da so ein Barhocker, dann setzt man sich da vor. Dann gibt's da zwei Redakteure oder eine Redakteurin und dann zeigen die einem da die Videos, die sie dann in der Sendung gedenken zu spielen und dann soll man das so witzig kommentieren. Wenn das jetzt nicht witzig oder blöd genug ist, dann geben sie einem noch so Sätze vor, die kann man dann einfach nachreden, ist auch gut. Und bei mir ging es um ABBA. Und
nein,
ich kenne mich also überhaupt nicht aus mit ABBA, weil ich die auch ganz schrecklich finde. Und ich finde es also ganz nervige Musik.
Oh, das geht mir auch
und,
so.
Ja, ich finde es also ganz schlimm. Und dann habe ich aber gesagt, gut, das wird mir schon irgendwie, als ich gerade kam, war Gildo Horn gerade fertig. Und da haben wir uns so den Staffelstab der Promi-Kommentierer in die Hand gegeben. Und habe ich mich da hingesetzt, habe alles gesagt, was mir zu ABBA einfällt. So, dass sie cool sind und dass das ja wohl eine ABBA-Mania gab irgendwann mal. Die Fans standen dann Spalier auf dem Weg zum Flughafen, da konnte ich mich irgendwie noch dran erinnern. Dann, wie die alle heißen und so, fiel mir noch ein. Und habe ich gesagt, das ist ein gutes Lied und ja, das habe ich ja auch schon. Mama Mia, gibt's ja auch ein Musical und den Film mit Pierce Brosnan. So, was man halt so aufschnappt.
Wie Jakob beim RBB.
Ja, musste ja auch gerade Flashbacks, ja. Da gab's keine 800 Euro. Schämt euch.
Da gab es 800 Euro. Und es ist, ich denke, bei Super RTL, da wird ja das manchmal noch so wiederverwertet. Da kommt dann irgendwie nochmal die Chartshow, aber nicht von Olli Geissen moderiert, sondern, weiß ich nicht, von so einem, hier von Danny Klose oder so, der immer dann die Zweitverwertung von den RTL-Sendungen auf Super RTL nochmal macht. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da mit meinem Aber-Halbwissen bestimmt nochmal irgendwo reingeschnitten werde. Also wenn jetzt RTL-Redakteure zuschauen, irgendwo bei euch im Archiv liegt von mir noch eine Sendung, wo ich ganz viel über ABBA zu erzählen weiß. Für 800 Euro.
Ich hab,
Willst du sowas nicht auch mal machen, Thomas? Die nehmen dich da bestimmt.
Nee, gar nicht. Nee?
Nee,
brauche ich nicht.
800 Euro haben oder nicht haben. Du. Vielleicht geben die dir sogar 1000.
Erfolg ist nicht alles, ne?
Ja, aber bist du nicht scharf auf die Knete?
Nö, gar nicht. Nee.
Für einfach ein bisschen da was erzählen?
Nö.
Da würde ich an deiner Stelle schon hinfahren, weil wer weiß, wie lange das noch gut geht.
Mein Herz schlägt links.
Was?
Ich mache das nicht wegen der Kohle. So, ich bin da. So.
Gestern habe ich Oscar Lafontaine gesehen. Ich dachte, der wäre vielleicht, weil der war bei uns auf dem Flur, da bei Late Night Berlin, habe ich Oscar Lafontaine da rumschlawenzeln gesehen. Und ich dachte, das sind da verschiedene Produktionen. Und ich hatte kurz Sorge, dass er bei Naked Attraction als Kandidat mitmacht. Und ich dachte, jetzt gleich zieht er sich aus, aber er wollte doch zu Maischberger.
Ich erkenne Oscar Lafontaine immer nur, wenn er seinen Sohn Maurice auf den Schultern hat, der so Drachenpuschen anhat. Mhm. Ansonsten
ja,
kann
genau,
ich
so oben auf der Garage. Sonst weiß man nicht, wer es ist.
Ich hatte eine Checker-Frage. Die finde ich nur nicht mehr. Ich werde es jetzt einfach mal so wiedergeben, wie ich mich dran erinnere, ne?
Ja, Gedächtnisprotokoll.
Also guck mal, hier haben wir sogar.
Baywatch Berlin, Checkerfrage. Wir checken das für dich.
Das ist das erste Mal, dass ich das höre.
Ich hab's auch nie gehört.
Ist ja sehr gut.
Sensationell.
Ja, klar. Na du.
Betonung ist alles.
Muss ich auch mal selbst loben, ne? Aber irgendjemand hat mir geschrieben.
Liebe Grüße.
Ich glaube, in Bezug auf die Oscar-Verleihung, wenn da jetzt jemand gewinnt, ja, dann kommt er raus und es gibt ja einige, die dann so einen Zettel aus dem Jackett ziehen und dann irgendwie die Dankesrede vorlesen. Und was ist denn, wenn man dann nicht gewinnt? Ob diese Zettel dann irgendwie, also werden die irgendwo gesammelt? Ist das irgendwie, was passiert mit diesen nie verlesenen Dankesreden? Und da ist
das
auch
ein tolles Buch.
Ja, das ist doch so. Das wäre die perfekte Klolektüre. Du kannst dir die Dankesreden von all denen nehmen, die es nicht geworden
sind.
Ne?
Und dann wäre immer links so ein Vierer-Split-Bild, wo man immer alle sieht, wie die drauf warten, wer es ist. Und dann praktisch nochmal darunter das Bild, wie der gewinnt, so aufstehen aus dem Bild raus und die anderen doof gucken. Und dann sieht man dann rechts daneben diese Reden. Aber so handgeschrieben auch. Ne? Das wäre ein tolles Buch.
Davon abgesehen, wir standen ja glücklicherweise schon ein paar Mal auch auf der Bühne und dann steht man so im Hintergrund da, wo das Licht ein bisschen abnimmt und vorne steht dann zum Beispiel ein Joko und der hält dann eine Dankesrede. Und da habe ich mich immer gefragt, wann schreibt er diese Dankesrede? Und hat er die dann da auswendig gelernt?
Du bist
weil
heute
ich hab
ganz
gar keinen
gemein
Zettel
drauf.
Gesehen.
Du bist ganz gemein, bist du heute drauf.
Wieso? Das ist eure Projektion da rein.
Wann schreibt er die Dankesreden? Joko schreibt die Dankesreden. Jetzt hör doch auf, ihn zu ärgern.
Als er sich bei dem ProSieben-Chef für das ganze Geld bedankt hat, beim Fernsehpreis.
Ja, da hab ich auch doof geguckt. Ja.
Also Schmidti, für jede Provokation heute von dir schneidet Klaas, ich hab jetzt einen Finger ab. Jetzt reicht's. Okay.
Also nee, das war so beim Fernsehpreis. Joko hat den Fernsehpreis für Wer steht mir die Show bekommen. Und ich war auch da im Raum, zum Glück nicht ganz vorne und wurde also, die konnten mich nicht so schnell schneiden, wie ich mal große Augen gemacht hat. Da hat dann Joko wortwörtlich, also er meinte, das Budget, um diese Sendung zu machen. Das hätte man aber vielleicht auch so konkret formulieren müssen.
Ich glaube, das Wort Budget hätte halt fallen müssen. Ne?
Ja, was er gesagt hat, ist vielen Dank für das ganze ja. Geld. Das war in dem Zusammenhang ein bisschen befremdlich.
Und da gehst du jetzt davon aus, ich meine, wir haben ja schon mal ausführlich drüber gesprochen, aber Schmidt, jetzt im Nachhinein gehst du davon aus, dass er sich diese Rede schon falsch notiert hat.
Ja, absolut, absolut. Oder ihm die jemand falsch aufgeschrieben hat. Und dann hat er die auswendig gelernt und einfach zum Besten performt. So.
Ja, das kann sein, dass er sich da einfach vielleicht an der Zeile verrutscht.
Ja. Aber manchmal, der schafft es, dass das so natürlich wirkt, seine Dankesreden. Mhm. Dass man da gar nicht drauf kommt, dass das geschrieben ist vorher.
Aber Klaas, ich muss mich gerade an Folgendes erinnern. Ich glaube, das war im Jahr 2014. Da hast du den Deutschen Fernsehpreis moderiert mit Sandra Maischberger und Hans Siegel, ne? Und da haben wir uns zusammen, ja, und Schmidti, du ja auch zum Teil, dann damit so ein bisschen beschäftigt, wie kann so eine Preisverleihung sein irgendwie, ne? Und die Hauptaufgabe ist natürlich immer zu schauen, dass das irgendwie kurzweilig bleibt, ne? Obwohl es natürlich viele Kategorien gibt und irgendwie versucht man dann trotz der immer gleichen Abfolge, jemand sagt was über wen, dann sieht man die Nominierten, dann sieht man, wer gewonnen hat, dann sagt der Danke, das irgendwie kurzweilig und irgendwie ein bisschen überraschend zu gestalten. Und ich erinnere mich daran, dass da ein alter Hase noch an unserer Seite war und der hat mir dann erzählt, dass das Schlimmste ist, was jetzt passiert, ist der Tag von der Preisverleihung selber. Da gibt es nochmal so eine Generalprobe für alle, die später eine Laudatio halten, also die so ein bisschen die Nominierten vorstellen. Und dann hat er zu mir gesagt, und weißt du was, Jakob, also weißt du, so mit diesem ganzen, mit der Erschöpfung von 40 Jahren Showbiz, die schlimmsten Arschlöcher sind die, die dann noch auf dem Flug hierher nach Köln auf ihre Serviette so eine Nominierungsrede raufgekritzelt haben. Das ist immer, das sind die schlimmsten Arschlöcher, die dann das noch machen. Und das sind genau die Momente in den Preisverleihungen, wo dann anstatt, dass das irgendwie so witzig und unterhaltsam vorgetragen wird von jemand, der sowas gut kann, wo dann jemand so richtig ins widerwärtige Schwafeln reinkommt, der dann so sagt, ja, der Ton, ohne den Ton gäb's den Film nicht und der Ton ist unsere, ist die Sprache der Seele, nur für die Ohren. Und dann wird geschwafelt. Und da gibt's wohl wirklich seit 100 Jahren so Arschlöcher, die haben dann auf so eine Lufthansa-Servierte mit so einem trockenen Kuli da so reingekritzelt, irgendwelche Salbadereien. Ja. Und mit denen tauchen die dann da auf, selbstverliebt. Ne? Und vor denen hat er uns gemacht. Und die kamen. Also liebe Grüße, Eckart von Hirschhausen.
Es ist tatsächlich oft ein Schauspielerding.
Eigentlich schon.
Es ist so ein Schauspielerding. Und es ist meistens so, die ganzen Leute, die dann für beste Dokumentation oder Information und so, die sagen, jawohl, alles klar, Dankeschön, tschüss, ne, hat wieder Spaß gemacht. Und dann sind die wieder weg. Aber Schauspieler, die ausgezeichnet werden, oder noch schlimmer, da geht es gar nicht darum, dass die selber einen Preis kriegen, sondern die sollen es irgendwem anders geben, aber nutzen das natürlich, um ihren eigenen Narzissmus praktisch an der Preisübergabe zu befriedigen. Mhm. Und das ist natürlich nicht auszuhalten.
Und die nehmen dann sich dann so richtig die Bühne, ne? Sie nehmen
ja,
sich dann
ja
so
klar,
die Bühne.
Ja. Und man kann natürlich im Fernsehen später, wenn das dann so einen Tag später ausgestrahlt wird oder auch nur am Abend, dann kann man das ja vielleicht sogar noch ein bisschen rausschneiden und dann, wenn die dann da, oh, manchmal singen die dann noch oder haben irgendwelche Gedichte vorbereitet und man denkt, das will doch keiner, ganz viel beim Elternabend. Und denkt,
da habe ich eine
halt
Frage.
Die Schnauze jetzt.
Da habe ich eine Frage. Eine unprovokative Frage von Schmidti.
Ah, das war was Neues. Ja, dann schieß los.
Pass auf. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr schon die Situation. Was macht man? Also man ist so Herbert Grönemeyer, ja? Und man wird ausgezeichnet fürs Lebenswerk, beispielsweise. Mhm. Beim Echo oder was es war. Ne? Und dann hält jemand die Laudatio auf dein Lebenswerk. Und diese Laudatio ist an Beschissenheit nicht zu überbieten und ist auch richtig ärgerlich, weil klar wird, der Laudator möchte sich eigentlich nur selber loben und möchte sagen, wie schlau er ist und da alle Leute nochmal so emotional auch der ganzen Veranstaltung nochmal etwas Würde geben und so und verfranzt sich aber komplett. Es geht überhaupt nicht um Herbert Grönemeyer. So, was macht man dann? Weil auf der Aftershow-Party trifft ja besagter Grönemeyer auf den Laudator. Und dann muss man den ja irgendwie, muss man sich ja bedanken für diese tolle Laudatio. Oder haut man dann ganz schnell
ab? Für den kleinen Moment hinterher, da lügt man halt einfach. So, wenn man zu zweit ist, sagt man, you did it again und super, ne? Ja. Das ist egal. Aber es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht den ganz radikalen Schritt, den wir auch beim Fernsehpreis schon mal bewundern durften, nämlich als Marcel Reich-Ranitzky gezwungen wurde, sich diese ganze Idiotengala von vorne bis hinten anzuschauen. und dann hat er nämlich den Preis fürs Lebenswerk bekommen. kommen sollen, warum auch immer. Weil beim literarischen Quartett.
Ich glaube, für die Literatursendung, oder?
Ja, genau. Beim literarischen Quartett war er ja und das war dann wohl Fernsehgeschichte oder irgendwie so. In seinem Leben, auch wenn man sich ein bisschen mit seinem Leben auseinandergesetzt hat, hat wahrscheinlich diese Fernsehsendung vielleicht einen Platz, aber nun sicher nicht den wichtigsten. Und den haben die 3 Stunden, weil das kommt ja auch am Ende dann, so doll genervt, dass der jeden Einzelnen so gehasst hat, dass er nach der Laudatio da auf die Bühne gekommen ist mit letzter Kraft und gesagt hat, ich nehme diesen Preis nicht an. Und hat den, also war kurz davor, den einfach ins Publikum zu werfen. Dann kam Thomas Gottschalk wie so ein Zivi angeschossen und hat irgendwie so probiert, das zu regeln. Hat er auch ganz gut gemacht und hat natürlich den Unfall dann zur Sensation erklärt und auch den wetternden Mann, der natürlich genau, und das war das einzig Gute daran, der genau mit diesem Wettern über Sachen eigentlich auch berühmt geworden ist. Das ist ja das, was man von ihm sehen will. Das ist ja letztendlich das Beste, was dem Fernsehpreis passieren konnte, ist, dass er nochmal das macht, was er macht, wenn er ein Buch verreißt, wenn man sagt, dafür werden Bäume gefällt, ich kann es nicht fassen. Mhm. So,
ja, das ist sein
das
Hit.
Das will man ja sehen. Das ist der Hit von Reich Ranitzky. Und deswegen war es irgendwie ganz gut. Das ist der ganz radikale Weg, um zu sagen, nochmal zu unterstreichen, warum man den Menschen viele, viele Jahre Freude gemacht hat im Fernsehen. Oder
wurdest du schon mal ausgezeichnet und hast dir gedacht, ach du Scheiße, die Laudatio. Also, das ist nix. Wie mache ich da?
Nein, ach, ich
hab's schon
erlebt.
Ich hab's schon gesehen. Ich will gar nicht
bei
sagen,
mir, aber ich bin da. Sag doch ruhig mal, aber ich bin gar nicht im Bereich von Laudatio. Man macht gar keine Laudatio. Man macht einen Umschlag auf, sagt, der hat gewonnen und dann gehe ich dann dahin. Wer denn? Jetzt sag auch mal.
Nee, das kann ich nicht sagen.
Traust du dich nicht?
Jakob war auch dabei.
Ja, das kann ich
nicht sagen. Nee, das kann ich nicht sagen. Nee,
aber wir haben das mal gesehen.
Aber da hat mal jemand das so ein bisschen verwechselt, dass diese, wenn ein Format ausgezeichnet wird, dass die Laudatio dann im besten Fall nicht nur darum geht, dass man ja auch ein krasser Typ ist.
Ja.
Das haben wir mal erlebt. Aber da möchten wir nicht drüber reden.
Habe ich jetzt, weiß ich überhaupt nicht, was ihr meint. Ja, ehrlich gesagt.
Sag ich dir später, wenn die Mikros aus
sind. Okay.
Ich möchte gern einen Dokumentarfilm empfehlen. Jetzt wird es richtig gewagt, weil ich habe den nicht gesehen. Und ich will den aber empfehlen, weil ich eine Zeitkritik darüber gelesen habe, also eine Kritik in der Zeit. Und da war ein Satz und der hat mich so sehr interessiert, diese Doku dringend sehen zu müssen, dass ich denke, man kann die eigentlich wahrscheinlich nur empfehlen. Und zwar gibt es eine Dokumentation über Lars Eidinger, die heißt Sein oder Nichtsein, das Porträt einer Rampensau. Und in der Zeit steht der Satz und der hat mich so gekriegt, dass diese Dokumentation mit einem, Zitat, veritablen Wutausbruch startet.
Oh.
Oder? Da kriege ich euch da auch mit, ne?
Ja,
das ist doch der Stoff aus dem Träumen. Und im Grunde muss man aber sagen, der Vollständigkeit halber, dass die Zeit zu dem Ergebnis kommt, dass hier wirklich ein Schauspieler gewürdigt wird, der einer der herausragenden Schauspieler unseres Landes ist. Und dass im Grunde wir alle eigentlich nur zu dämlich sind, um dann das Genius hinter der Figur Lars Eidinger zu verstehen. Also ihm wird auch in dem Artikel zur Doku wird ihm gewürdigt, aber es gibt eben in dieser Doku auch
ich muss wirklich sagen, ich bin völlig aufrichtiger Lars Eidinger Fan, weil ich dieses ganze Drumherum, diese ganze auch provokante Inszenierung von sich selber und so, ich schätze das. Ich finde, das muss es viel öfter geben, weil das natürlich auch unterhaltsam ist. Und wenn man das dann noch in einem Gegengewicht, nämlich mit dem Talent eines wirklich sehr guten Schauspielers,
wirklich Wahnsinn.
Finde ich dieses Gesamtpaket für mich eigentlich das Beste, was man in der Öffentlichkeit machen kann. Auf der einen Seite immer irgendwie so interessant bleiben, auch weil man sich vielleicht wundert über Dinge oder weil man sich freut über irgendwas. Und dann, wenn es aber dann mal dazu kommt und sagt, jetzt sei halt Schauspieler, dann ist das auch sehr, sehr gut. Und dann kommt halt wieder irgendwelcher Quatsch, über den man sich dann so in Rage reden kann. Und ist das nicht das, was Leute in der Öffentlichkeit im Idealfall machen, oder?
Ja, voll. Also ich werde nie vergessen, da war Lars Eidinger bei Late Night Berlin zu Gast und er hat mitgemacht in dem Spiel Ein Tisch für zwei und da bekommt man immer irgendwie so eine Haltung mit. Und er sollte Klaas als Psychokiller darauf aufmerksam machen, dass Klaas noch eine DVD von ihm, eine ausgeliehene, noch besitzt und die nicht zurückgegeben hat. Und da hat er das wirklich geschafft, mit wenigen Gesichtsausdrücken, also wirklich die Temperatur im Studio 20 Grad kälter zu machen und hat so gruselig einen offenbar geistig beeindruckten beeinträchtigten Killer gespielt. Ganz wenig Aufwand eigentlich, dass man richtig Angst hatte und einem so der Schauer über den Rücken gelaufen ist. Und ja, ich finde, das hat so in der Nussschale gezeigt, was es eigentlich ausmacht, wenn jemand wirklich ein herausragender Schauspieler ist.
Das Beispiel kannst du bringen, wenn du mal eine Laudatio auf ihn halten musst.
Das ist doch gut, ja? Das wäre gut, sagst du, ja?
Ja.
Sehr gut.
Das war auch wirklich so. Da hat man gesehen, was er da macht. Dem lief eine Träne runter innerhalb von einer Minute. In diesem Quatsch da, ne?
Aber ich will diesen Wutausbruch sehen. Das ist ein Grund, glaube ich, sogar ins Kino zu gehen.
Das habe ich aber, weißt du, bei wem ich das letztens auch gedacht habe? Bei Edin Hasanovic. Der hat letztens bei Late Night Berlin mit unserem unsichtbaren Gast eine Szene gespielt. Ja. Ging um Freundschaft und er hatte nun keinen Anspielpartner und zumindest keinen sichtbaren, da war ja wohl jemand, wie mir versichert wurde.
Ja, da war.
Aber
da
es war kein sichtbarer oder hörbarer Anspielpartner da und deswegen ist es natürlich, wirkt es fast wie so eine Übung aus der Schauspielschule und selbst da, obwohl es natürlich kein großartiger Film jetzt ist, sieht man, wie gut er das macht.
Ja,
also
das
man
stimmt.
ist fast berührt davon und dann merkt man wieder, ach nee, das ist ja alles riesengroßer Quatsch. Ich soll ja jetzt gar nicht berührt sein.
Man ist immer wieder erstaunt, dass Leute ihr Handwerk, wenn die das beherrschen, ihren Beruf, ne?
Das stimmt. Apropos Klausi, ist dir klar, dass Schmitti
es war keine Schmitti Provokation.
Witz, ist mir aufgefallen.
Nein, es ging gar nicht.
Klar, ist dir eigentlich klar, dass wir dankbar sein können, dass Schmitti überhaupt zur Arbeit gekommen ist? Weil Schmitti ist schon wieder in irgendwie sowas gefangen. Du hast nur irgendwas gestottert, Schmitti, irgendwas mit 1800 und mehr konnte ich mir da keinen Reim draus machen.
Was, bist du wieder mit deinem Schwert wieder unterwegs? Hast du wieder
Schmittis Gabelklausel.
Bist du auf deinem Ritterfest gewesen?
Warum müssen wir das jetzt aufziehen?
Was ist denn das 1800?
Anno 1800.
Ist das so ein Live-Ding oder wieder am Computer?
Das ist am Computer, würdest du sagen. Ich spiele gerade die Testversion, die 7-Tage-Testversion von Anno 1800.
Die Testversion, das heißt, du bist jetzt von diesem Hersteller da gefragt worden, ob du das mal testen willst für
einen
anderen?
Nee.
Das wär,
nein.
Hast du gekerchert oder
schön
was?
Schön wär's. Nee, es gibt einfach nur, kann sich jeder runterladen, 7 Tage und die wetten darauf, dass man bis dahin so süchtig ist, dass man dann auch den vollen Preis bezahlt.
Aber Fehlanzeige oder wie?
Nee, voll verfangen.
Was also, machst du jetzt? Also bist du ein Ritter oder was? Bist du Spannendes?
Da bin ich so ein Städtebauer. Also es ist so ein Mix aus Civilization, kennst du vielleicht noch, und SimCity und so.
Was redest du für?
Also man baut eine Stadt um 1800, baust du eine kleine Hafenstadt
auf. Was soll das?
Und dann baust du die immer größer und dann werden die, dann kommen immer Fortschritte, dann erfindest du irgendwann die Dampflok. Dann
hast du erfunden?
Nein,
die Dampflok?
Bin ich noch nicht.
Empfinde mal einen Reißverschluss.
Mein Ding ist, mein großes Problem, also ich habe mehrere große Probleme.
Ja,
damit.
Ja.
Zum einen,
das wird offensichtlich gerade.
Warum fragt ihr mich sowas? Wollt
nein,
ihr
jetzt
gar nicht?
Erzähl doch mal, wie du da deine Spinning Jenny da...
Ich hatte mich nur gewundert, ob man jetzt wirklich nochmal komplett von vorne anfangen muss, wenn man sagt, jetzt ob man nicht ein bisschen nach vorne, ob wir als Menschheit nicht mehr davon hätten, du würdest jetzt mal 6G erfinden oder irgendwas, als jetzt nochmal die Lokomotive dir auszudenken.
Ja, aber das ist doch einfacher, weil die gibt's ja schon.
Die gibt's auch ja schon. Ja. Aber so, wenn du jetzt irgendwann kommst, so mit großen Augen, heuriger, ich habe den Klettverschluss erfunden, sage ich ja. Halt, gibt's halt schon, ne?
Das wäre da ein großer Erfolg. Also so weit bin ich noch nicht.
Hast du Spinning Jenny schon? Spinning Jenny
nee,
schon?
Nee, wer ist denn das?
Ist er nicht irgendwie so eine Dampfmaschine?
Das ist der Webstuhl.
Ach so, der Webstuhl, den habe ich schon. Hab ich.
Ja. Ja?
Ist auch kompliziert. Ich habe da Schafshalden, eine ganze Insel voller Schafsgehege, damit man da schön weben kann. So, und das Problem ist aber, ich bin gerade, zum einen hat das Spiel hat was eingebaut gegen so Fälle wie mich. So, ich habe gemerkt, wenn nach 6 Stunden Spielzeit, 6 Stunden, da spricht dich das Spiel an. Und zwar nicht so als Text, sondern dann pausiert das und dann sagt dir jemand, geh doch jetzt mal, wirklich wahr, geh doch mal was essen oder lauf doch mal eine Runde durch den Garten. Du spielst schon seit 6 Stunden, vielleicht machst du das Spiel einfach aus. Die Stadt steht morgen immer noch.
Wirklich?
Kein Scheiß.
Damit man nicht süchtig wird?
Ja, ich glaube, das müssen die, also wahrscheinlich müssen die mittlerweile sowas einbauen, dass sie sagen, nach 4 Stunden, nach 6 Stunden wird der Spieler nochmal erinnert, dass er jetzt mal in die frische Luft
und
muss.
Schämt man sich dann?
Ja, da schämt man sich dann. Weil bis dahin, bis das kommt, ja. Hat mir mein Fernseher schon 3-mal gesagt, wenn ich nicht irgendeine Taste drücke, schaltet der es automatisch
noch?
Aus.
Bist du tot?
Ja.
Ne, das ist diese so eine ZDF-Automatisierung, ne? Dass, ja. Dass der Fernseher also regelmäßig checkt, ob da jemand gestorben ist.
Genau.
Oder ob er wirklich seit 6 Stunden das Frühlingsfest der 1000 Lichter da guckt.
Nein, deswegen klatscht Markus Lanz immer am Anfang jeder Sendung einmal laut, damit die Leute aufwachen und zugucken.
Genau, ich bin da mehr als bei dem Joypad, bin ich eigentlich damit beschäftigt, den Fernbedienungen zu sagen, dass der Fernseher noch weiterlaufen soll. So. Und
oh Gott, da würde ich mich zu Tode schämen, wenn da so eine Erwachsenenstimme sagt, ob ich mal irgendwie mal durchlüfte und mir mal ein Wasser hole.
Genau so ist
Meinst
es.
Meinst du nicht, dass du jetzt mal langsam hier ein Fenster auf Kipp stellen solltest, Schmitti? Sagt das der Computer?
Ist wirklich wahr.
Also ist wie meine Mutter früher, wenn die in meine sogenannte Räuberhöhle kam.
Und kommt der Computer auch manchmal rein und knallt mit dem Staubsauger extra gegen die Fußleisten, damit du gestört wirst.
Nee, ich merke aber, dass die Katzen immer mal wieder reinkommen, wollen sich eigentlich so auf den Schoß setzen, aber denen stinkt es auch zu sehr in dem Zimmer. Dann gehen die wieder, dann geht immer
also,
in die frische Luft.
Und jetzt bist du da so eine Hafenstadt am Erfriemeln.
Genau, eine Hafenstadt. Und das Geile ist, ich glaube, deswegen bin ich auch so hooked von dem Spiel. Mhm. Das gibt es ja schon lange, ist jetzt aber gerade portiert worden auf die PS5. Und deswegen komme ich da erstmals in den Genuss mit. Und man baut so auf, ne? Man hat erst so eine ganze Stadt voller Bauernhäuser, muss dann gucken, dass die Feuerwehr und die Polizei und das baut man so alles nach und nach auf, weil sonst brennt alles ab.
Klar.
Und machst du halt so Zivilisationssprünge. Also du hast erst Bauern, dann kommen Arbeiter. Die sind dafür da, dass das Erz abgebaut wird oder so. Ne?
Ah, ja.
Und die Typen, und jetzt kommt's, da kann ich andocken. Das muss man sich so vorstellen, du hast eine ganze Stadt voller netter Leute, die eigentlich nur ein Gasthaus wollen, so ein bisschen Bier und dann ist gut, dann sind die happy. Dann sagen die dir immer, dass du toll bist. Jetzt mit den Arbeitern hast du eine ganze Horde von Lunz.
Was?
Das sind so Lunz. Die wollen ein Theater.
Aber das sind doch Arbeiter.
Ja, aber die haben genau das Gen. Die sind nur am Nörgeln. Die machen mich wahnsinnig. Ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, den Sehnsüchten von diesen kleinen Mini-Lunz, habe ich den rum. Dann bin ich über die ganze, zu der anderen Insel, habe da ein Handelsabkommen abgemacht, damit ich irgendwie den Schnaps kriege, den Lunz
ja,
will. Dann Theater hingestellt, eine Kirche hingestellt.
Aber ein gutes Theater mit bequemen Sitzen, hoffe ich.
Und ihr meckert alle nur. Und dann stachelt ihr die Journalisten an in meiner Stadt, dass die in der Zeitung schlecht über mich schreiben.
Was
so.
Ist mit Schulen für
Zeit,
unsere Kinder und Universitäten?
Ich hab's euch hinten und vorne reingesteckt und ihr seid nie zufrieden.
Was ist mit einer Rente?
Beep, beep, beep. Ich hab mich noch nicht mal getraut, Steuern zu erheben.
Was ist mit ein bisschen Unterhaltung, Freizeitpark?
Ja, im Zoo habe ich euch hingebaut. Hat noch kein Tiere, weil ich soweit noch nicht...
Ja, dann stell da wenigstens ein paar Schafe an und mal die wie Tiger an.
Kann
dann
ich mir nicht leisten, weil ich fließt alles ins Theater, ey.
Also ich habe den Eindruck, dass...
Ich ärgere mich genau wie auf der Arbeit, ärgere ich mich dann auch das Wochenende über Lund. Obwohl er nicht mal da ist.
Den Eindruck, bald sieht es aus, wenn du so weitermachst, sieht es aus wie in Paris. Irgendwann wird der Müll nicht mehr abgeholt und die Leute demonstrieren, weil sie 2 Jahre länger arbeiten sollen.
Das stimmt, es gibt Brandstiftungen und alles.
Ja, das machen die ja gerade. In Paris ist es so, dass, muss ich sagen, die Franzosen sind mir sehr sympathisch. Da sollen die 2 Jahre länger arbeiten. Ne? Da sagen die, fickt euch, wir wollen Käse essen und Wein trinken. Wir werden auf gar keinen Fall länger arbeiten. Wir werden jetzt überhaupt nichts mehr machen. Der öffentliche Dienst streikt, der Müll wird nicht mehr abgeholt und aus Protest zünden die den Müll an. Das machen die. Weil die sagen, ne, wir haben da überhaupt keinen Bock drauf. Wir wollen gefälligst hier unseren Café au lait trinken und unsere Ruhe haben. Und zwar wollen wir bis 45 arbeiten und ob dann das Sozialsystem zusammenbricht, ist uns egal.
Ja, ich finde, das haben die Franzosen, das kommt wahrscheinlich
das
aus
drauf.
Der Geschichte, so Revolutionen können die, ne?
Sofort. Und das finde ich auch total toll. Vor allen Dingen, wenn die so sagen, ja, ihr müsst jetzt halt 2 Jahre länger, weil wir haben auch Demografie und so weiter. Nein, machen wir nicht. Ihr könnt mich mal. Ich werde jetzt 3 Jahre über mein Renteneintrittsalter hinaus demonstrieren und Müll anzünden, aber ich gehe auf keinen Fall mehr zur Arbeit.
Also wenn das so ein RTL-Format wäre, die schönsten französischen Revolutionen, ne? Dann würde ich am liebsten kommentieren wollen, das gab mal so einen Aufstand von Landwirten. Und dann sind die durch Paris, durchs alte Paris an den ganzen Gebäuden, ne, die Bastille und so vorbeigefahren und hatten den Trecker voller Scheiße. Und da haben die die Rohre ausgefahren und haben diese Scheiße einfach komplett an die Mauer von der Bastille und von irgendwelchen Rathäusern so dran gepumpt. Herrlich. Und die waren komplett braun.
Was mag ich auch gern.
Ja. Ja, so macht man's. Ja, also finde ich, ich schaue da auch mit großer Freude und mit auch einer inneren Solidarität irgendwie. Also mir ist das sympathisch, finde ich gut. Sollen die so machen.
Jakob, wie gehe ich jetzt mit meinen Leuten um da, die mir so auf der Nase rumtanzen und immer mehr fordern?
Ja, ein bisschen schneller bauen.
Noch mehr
Tempo drauflegen. Ja.
Ja, okay. Ja.
Nicht nachlassen.
Wir haben, wir hatten ja noch dieses Baby, ne?
Welches Baby?
Ja, das Baby, was wir...
Ist das hier eine Komödie im ZDF?
Drei Männer und ein Baby, ja. Genau. So eine Verwechslungskomödie.
Wen von uns spielt Christoph Maria Herbst?
Nein, aber der spielt das Baby, aber der ist dann so bei Schmidt so umgeschnallt in so einem Babybjörn, ja. Während er seine Computerspiele spielt und irgendwann stellt er fest, der kotzt ihm dann auf sein Joypad und so und dann ist dann so in der Handlung des Films dann so langsam, dass Schmidt merkt, er muss jetzt vielleicht doch mal was ändern und
Quatsch, ich
Babys
hab ein
trinken
Joypad.
Gar nicht,
nehm
Babys
ich das.
Trinken überhaupt gar keine Cola und so und ne? Dann muss er so langsam, ne, dass so ein Baby nicht drei Tage nur Erdnussflips essen kann und auch im Terrarium bei den Echsen nicht gut aufgehoben ist und so, das wäre so die Filmidee, aber das nur mal am Rande. Mhm. Nein, es ist nicht unser Baby, sondern ein Baby von Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die wollten ja, dass wir dem Baby einen Namen geben. Und ich habe Follower Power bestellt und habe gesagt, sag doch mal mit den Einschränkungen, die ich verlesen habe. Also es durfte bestimmte Buchstaben nicht enthalten. Der Nachname fängt mit S an. Und es müssen 6 Buchstaben sein. Das waren die Voraussetzungen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sag doch mal, wie soll das Kind denn heißen? Und es haben unglaublich viele Leute mitgemacht beim großen Namen einschicken. Und ich muss jetzt einfach eine Entscheidung treffen, wie das Baby heißt, weil sonst ist es auf der Welt und keiner weiß, was man eintragen soll.
Okay.
Ne? Also, fast 95% aller Leute, die mir geschrieben haben, haben vorgeschlagen, das Kind so zu nennen, wie sie selber heißen.
Ah, ja. Echt?
Ja.
Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Alle Namen,
stimmt.
Alle Namen, die man jemals gehört hat, so irgendwelche völlig unbesondere Namen, wurden genannt. Und ich kann mich deswegen für einen dieser Namen nicht entscheiden. Das andere Kind heißt ja Palina. Mhm. Aus der, das heißt, die sind also schon... Ja, mit, ich sag mal, Referenzen haben sie offenbar kein Problem. Und wenn man die Buchstaben, die nicht verwendet werden dürfen, und die Anzahl der Buchstaben, wenn man das zusammenrechnet, ist eigentlich die einzige logische Konsequenz, dass dieses Baby, und das bestimme ich jetzt, Thomas heißen wird.
Ach,
das es ist, wird ein Junge.
Ich, okay. Das geht, aber das
hätte ich
geht,
jetzt
ja?
auch vorgeschlagen.
Mit den Voraussetzungen.
Und ich finde,
das, ja?
also Palina und Thomas, weil du hast ja auch einen Nachnamen, der mit S anfängt, mhm. ne, Schmidt? Die haben auch mit S, muss man jetzt gucken, ob es ein scharfes S oder ein SCH ist, da ist dann halt ein bisschen auch sein Problem, ehrlich gesagt, das ist dann Thomas' Problem.
Ja.
Aber ich möchte bitte, falls ihr jetzt zuhört, dass ihr euer Baby Thomas nennt, weil das kann man auch süß abkürzen, zum Beispiel mit Tommy oder Tom, wenn euch das also zu unmodern ist, aber im Pass soll stehen Thomas.
Warum okay? sagt ihr nie ist Tommy oder Tom zu mir eigentlich? Tom fände ich
Ich sag doch oft Tommy zu dir.
Tom würde ich jetzt nicht nennen, wenn du so ein cooler Server wärst, da würde ich mal sagen.
Was bin ich denn für dich?
Du bist ein Thomas.
Cool, aber jetzt kein Server, ne?
Gut, gut.
Bist du so ein Hang-Loose-Typ eigentlich, Schmidt?
Absolut.
Hast du zu Hause auch so Lederarmbänder?
Du, ich häng da los, wenn ich Anno 1800 spiele, ne?
Ja, gut, in deiner Fantasiewelt, da bist du da sonst wer, ne? Das weiß ich, ne? Ja, klar, da. Das weiß ich.
Da bin ich Admiral Schmidt. Nee, ich bin wirklich Lord Tomsky. Aber.
Lord Tomsky ist soll dein Name, den hast du selber ausgedacht.
Sollen wir dich ab
hast
jetzt
du den
so
selber ausgedacht? Ja. Lord Tomsky, das lässt tief blicken.
Lord Tomsky.
Lord Tomsky mit Y?
Nee, mit I.
Achso,
bodenständig.
Also so wie so ein, ja, eigentlich ja, klingt wie so ein altschlesischer Name.
Ja, passt
Lord
doch
Tomsky.
Zur Jahrhundertwende.
Ist ja ein Ding.
Wisst ihr, was ich nächste Folge von euch erwarte? Und zwar möchte ich, dass ihr als meine besten Freunde eine Urlaubsberatung für mich macht. Was ich als Sommerurlaub machen kann. Aber nicht jetzt, sondern nächste Folge. Ich möchte, dass ihr da zumindest mal eine Woche so ein bisschen schon mal über mich nachdenkt.
Soll das realistisch sein?
Soll realistisch sein. Wo soll ich den Sommer verbringen? Aber ich will jetzt noch keine Vorschläge hören. Ich sehe euch das genau an, ihr wollt jetzt schon losschießen.
Nee, ich mache keinen Vorschlag, aber ich glaube, dass ich das gut kann.
Ja.
Weil ich manchmal auch erstaunt bin über die Auswahl, weil du manchmal nicht alles mit einberechnest, was
das
man
kann
mit
sein,
einberechnen
weil
muss.
Ich bin dieses Jahr so richtig fantasielos. Ich habe auch ungewöhnlicherweise noch keinen Sommerurlaub gebucht, weil mir irgendwie so nichts einfällt und ich habe auf so nichts Lust auch. Und ich war schon überall und ich bin jetzt schon so gelangweilt, was den Urlaub anbelangt. Ich brauche da wirklich eure Unterstützung.
Kann ich dir perfekt helfen.
Okay, und zur Not, Schmitti, würde ich deinen Urlaub nachreisen, aber da kannst du ja noch überlegen bis nächste Woche, ob du davon.
Darf ich nächste Woche dann auch die Parameter festlegen, was ich glaube, was ein Jakob Lund im Urlaub auf jeden Fall braucht?
Ja, aber das ist wichtig, das darf nicht zu privat werden und das darf nicht zu tief blicken lassen. Also da müsst ihr auch so ein bisschen praktisch mit mir achtsam umgehen und in dem Bewusstsein, dass es hier ein öffentliches Gespräch ist.
Ach so.
Also diese Verantwortung tragt ihr dann schon mit, ne? Weil da will ich nur kurz, also das ist ja vice versa, ne?
Aber
also
ich will jetzt nicht, dass du so machst, jetzt würdest du aufs Clubschiff AIDA
gehen. Nein, das kann man ja erzählen, dass das für mich praktisch schlimmer wäre, als in der Hölle zu verschmoren, ne? Das ist ja klar. Liebe
aber
Grüße an alle, die das gerne machen, macht das gerne weiter, aber es ist nicht mein Ding.
Wenn ihr, ja gut, aber ich würde es dann so machen, ich würde keine persönlichen Details ausplaudern, ich würde dir aber eine so konkrete Urlaubsempfehlung geben, dass jeder, der...
Mich dann da findet?
Nee, dass jeder, der gut ist, im sich also nachzuverfolgen, wie ich wohl drauf gekommen bin, dass der rückwärts gedacht die komplette Herleitung und somit sich auch deine tatsächliche innerste Persönlichkeit erschließt. Oh ja. Dagegen kann ich natürlich nichts machen. Wenn ich dir also eine sehr passende Empfehlung gebe, kann jeder, der so ein bisschen kombinieren kann, natürlich rückverfolgen, wo ich mal gestartet
also so
bin, gedanklich.
Malle und Diven fändest du gut, ne? Mhm.
Ganz bestimmt, ja. Ganz bestimmt.
Na, Schmidt, hast du denn schon Urlaub gebucht? Weil du willst wieder 2 Wochen vorher und dann fährst du wieder mit dem Bus irgendwo hin, ne? Mit dem Flixbus nach Portugal.
Aber das ist doch schon, wir machen nächste Woche groß Reisebüro.
Ja, das wissen wir mal.
Reisebüro Baywatch Berlin. Und vielleicht sind da draußen Leute, die deine Inspiration mitnehmen, oder?
Ich bin komplett fertig. Ich habe alles schon mir überlegt.
Aber
ich brauche das nicht. Ich kann euch zwei,
verschicken. Sehr gut. Ist doch herrlich, das finde ich richtig. Da muss Pfeife aber so einen Jingle produzieren, der auch Lust macht aufs Reisen. Und das muss alles so ein bisschen ablaufen. Wir brauchen dann so Tastaturgeräusche, dass man sich vorkommt wie im Reisebüro. Das machen wir nächste Woche.
Ja.
Weil das Reisebüro ist zu Unrecht eine sterbende Zunft.
Ja, wir machen Podcast sonnenklar nächste Woche.
Ja, genau. Sehr gut, ja.
Super.
Schön. Ja, so, Klausi, du musst jetzt ans Schafott, ne? Aufzug zum Schafott.
Ich muss mich jetzt noch so ein bisschen da rumdrücken und heute Abend dann wieder hart arbeiten in meiner Stadt.
Ja.
Die auf Vordermann.
Aber
du sitzt jetzt hier noch in der echten Welt ein bisschen die Zeit ab, damit du heute Abend wieder deine Schafe da scheren kannst.
Du, Klausi, wenn so die Toten Hosen dann auf die Bühne gehen bei Rock am Ring oder so, ne, dann machen die nochmal so einen Kreis, auch mit den wichtigsten Technikern, glaube ich, und den Roadies und so, dann sagen die so, glaube ich, so jetzt mal so aus meiner simplen Perspektive, so zicke-zacke, zicke-zacke, hey, ne? Mhm. Gibt es so einen Moment, wenn ihr verkabelt worden seid, Joko und du, ja? Mhm. Und ihr seid so kurz bevor ihr da rausgeschossen seid, bei Joko und Klaas gegen ProSieben, was ja ein paar Stunden jetzt soweit ist. Mhm. Gibt es nochmal so einen Moment, den ihr nur zu zweit habt, wo ihr nochmal so irgendwas sagt zu euch? Ja,
wir sagen nichts, aber den gibt's. Es ist ganz sachlich, wir schütteln uns einmal die Hand.
Cool. Und dann geht's raus und dann... Wird los,
jetzt raus. Eine Zeit lang haben wir heimlich immer bei Halligalli noch, weil wir dachten, das wäre eine gute Idee, haben wir mal getestet, wie es ist, wenn wir ganz schnell jeder ein Bier trinken. So kurz vorher. Ob das so für die ersten 20 Minuten irgendwie was macht.
Und dann gab es Halligalli nicht mehr.
Nee, es ist tatsächlich so, die ersten 20 Minuten machen mehr Spaß, sind aber objektiv schlechter, wenn man sich nochmal anguckt. Aber für uns war es eigentlich ganz gut.
War es witzig, okay. Ja, vielen Dank für die Information. Gut. Ja, dann wünsche ich uns eine schöne Woche, ne?
Euch auch.
Dann machen wir jetzt Feierabend, oder?
Ja, er hat schon Feierabend gemacht, Jakob. Na klar, bist schon im Feierabend.
Ihr habt mich so geärgert heute, ne? Also ich fände es ganz gut, wenn ihr... Nee, ihr habt so richtig die ersten 20 Minuten, habt ihr mich einfach nur geärgert. Ihr seid überhaupt nicht empathisch mit mir umgegangen. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Ist jetzt nichts, was ihr irgendwie wieder
gut machen
könnt.
Aber das ist ja auch kein Achtsamkeitspodcast, wo es immer nur darum geht, wer
aber
wie viel Liebe bekommt.
Ey, es ist aber auch kein Podcast,
hör doch noch mal die
alten Folgen. wo man einfach einen verarscht.
So rund
weil man
die Echsen oder um Elden Ring. Hör doch da nochmal rein, mein Freund.
Ja, Lord Tomsky, höre ich mir nachher nochmal an, Lord Tomsky, aber jetzt erstmal ging es mal einmal um mich, mein lieber Freund. Ein einziges Mal ging es um mich.
Gewöhnlich wie redest du mit dem Lord?
Menschen. So, okay, also ich wünsche dir viel Erfolg deiner Vergangenheit, bei deinen Mittelalter-Leute und dir.
Deine Mittelalter-Firma.
Es ist auch eine Flucht.
Ja. Als müsse man das noch dazu sagen. Jakob, dir wünsche ich auch einen schönen Tag.
Der ist auch lieb von dir.
Und blamier uns nicht, ne? Hol das Ding heim, ne? Gegen ProSieben.
Ich hol das Ding nach Hause heute. Ich gehe gleich rüber zu. Wahrscheinlich ist Joko schon da, weil es jetzt, weiß es, 2:30, dann legt er sich nämlich immer noch mal hin wie so ein Opa. Und dann schläft er noch 20 Minuten, dann gehe ich rein und ärgere ihn jetzt. Und einfach, ich komme rein, weil wenn man dann nachmittags das einmal wieder aufwacht, dann kann man ja nicht mehr einschlafen. Ich glaube, ich gehe einfach rüber und frage ihn, ob er noch Bananen hat oder irgendwas sowas. Egal ist.
Ja. Kannst du ein Video machen?
Ja, mache ich.
Sehr gut.
Ich gehe jetzt rüber und frage, ob er noch Bananen hat.
Aber versuch das so zu filmen, dass man nicht sieht, dass er immer gern eine Hand in der Hose hat, wenn er schläft.
Vielleicht vorher schon mal reingucken und dann nochmal reingehen.
Ja.
Naja, gucken wir mal, was ich da aufnehme. Tschüss, ne?
Alles
Tschüss.
Liebe, alles Gute.
Das ist herrlich, wenn er so zugeschaltet ist. Das ist richtig super. Nächste Woche nochmal, ne?
Ja, bist du mutig, ne? Knall dir eine, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Überleg dir das zweimal.
Danke, Ende. Wichser.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.